Ja, hallo. Zuerst freue ich mich sehr, hier eingeladen worden zu sein auf die FIFCon. Ich bin Hannes Mehnert und ich will ein wenig über Vertrauen sprechen. Und zwar Vertrauen, wie ist es eigentlich mit Vertrauen und Computern? Und vertrauen wir unseren Computern oder vertraut ihr euren Computern? Erstmal zu mich. Also ich komme ursprünglich aus, ich habe in Berlin studiert, im Bereich Typsysteme, also Programmiersprachen und Compilerbau. Das habe ich in 2009 irgendwie fertig gemacht. Dann habe ich eine Doktorarbeit in Kopenhagen geschrieben über die formale Verifikation von der Korrektheit von Software. Das ist sehr im mathematischen und theoretischen Bereich mit sehr viel Logik gewesen. Und seit gut 3 Jahren bin ich ein Postdoc in Cambridge an der Uni. Und dort widme ich mich, wie kommen wir dahin, dass wir mehr Leuten ermöglichen, mehr Menschen ermöglichen, dass sie ihre eigene digitale Infrastruktur bauen können. Und darum geht es mir eigentlich. Ich bin seit längerem, also seit so 15 Jahren oder sowas, auch im Chaos Computer Club aktiv und beschäftige mich intensiv mit Privacy, Security, aber auch Semantik von Computern und von Programmiersprachen. Und ich programmiere sehr gern. Also ich programmiere tag und täglich und habe sehr viel Freude daran. Und um das so ein wenig zu motivieren, ist glaube ich, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass heutzutage sehr viele Kommunikationen und sehr viele Daten digital anfallen. Es fängt beim Online-Einkauf an, wo man die Kreditkartendaten an irgendwen abgibt, in irgendeine Webform einträgt oder bei Reisebuchungen, wo man dann auch die Passnummer und Kreditkarte wieder online eingibt, in irgendeinen Computer, in irgendeine Webform. Keiner weiß so richtig, wo das jetzt genau endet, aber es ist dann da und die Fluggesellschaft oder wer auch immer hat das. Dann ein anderes Themenfeld ist, wenn man Visa beantragt, also sei es ESTA, um in die Vereinigten Staaten einzureisen oder Work and Travel Visa. Auch hier wieder alles Online-Formulare, wo man seine eigenen persönlichen Daten, die Arbeitgeber der letzten 5 Jahre, die Arbeitgeber der letzten 10 Jahre, die Reisen aus den letzten 10 Jahren, alles eingibt. Und man weiß nicht wirklich, wo diese Daten gespeichert werden. Andere Themenfelder sind Online-Banking und dann der tägliche Gebrauch von sozialen Netzwerken wie Facebook oder auch Twitter oder Google, wo viele Leute ihre E-Mail benutzen. Aus dem Grund, warum es bequem ist. Aber wenn wir mal kurz in die Wikipedia schauen, da gibt es eine Webseite, die nennt sich die List of Data Breaches, also die Liste der Datenbanken, die von irgendwem gefunden wurden in dem Internet und dann veröffentlicht wurden. Und das ist schon beeindruckend, dass es da jedes Jahr immer wieder riesige Mengen von Daten, von persönlichen Daten gibt, die im Internet kursieren, frei zugänglich für jeden. Deshalb stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt eine elektronische Datenverarbeitung habe, also ein EDV-System, wem muss ich dort überall vertrauen? Zum einen natürlich den lokalen Computer, also diesen Laptop zum Beispiel, wo ich die Kreditkarte oder die Reisepassnummer eingebe. Dann wird das irgendwie übermittelt, mithilfe von hoffentlich einem sicheren Protokoll wie HTTPS oder einem unsicheren Protokoll wie HTTP. Das kann man glücklicherweise noch überprüfen. Aber dann, wohin es übermittelt wird auf irgendeinen Server, der möglicherweise irgendwo bei Amazon steht oder bei Google steht, wo auch wieder irgendein Stück Software draufläuft, wo wir nicht genau wissen, ob diese Software gut funktioniert, ob sie frei von Leaks ist, also ob sie die Daten nicht noch auf einem anderen Weg anderen Personen zur Verfügung stellt. Und ob sie die Daten sicher speichert. Ob sie die Daten überhaupt speichert. Möglicherweise sollen die Daten nicht mal gespeichert werden. Aber leider ist es gang und gäbe, dass wir darüber nicht aufgeklärt werden. Also wir übermitteln Daten in irgendwelchen Webformularen, Und die Daten sind dann halt irgendwo im Internet. Es gibt auch alle paar Monate immer wieder von irgendwelchen größeren Banken dann den Austausch von bestimmten Kreditkarten oder von ganz vielen Kreditkarten, weil die mal wieder im Internet gefunden wurde und irgendwer diese Daten missbraucht hat. Zu dem Server gibt es auch noch die Komponente der Personen. Also der Server, der dann irgendwo steht, der wird auch wieder von irgendwelchen Menschen administriert und ist in irgendeinem Datencenter, wo es möglicherweise die physikalische Sicherheit ist möglicherweise gegeben oder auch nicht. Möglicherweise kann da irgendwer hinfahren und einfach den Server mitnehmen. Das sind alles Fragen, die mich beschäftigten oder wo ich mir denke, wie können wir die lösen oder an welche dieser Stellen können wir tatsächlich Lösungsansätze finden. Es gibt die Definition der Trusted Computing Base. Die Trusted Computing Base ist spezifiziert oder sagt, wenn du ein System hast, ein Computersystem, dann ist all die Hardware und all die Software, die sicherheitsrelevant ist, Teil dieser Trusted Computing Base. Also wenn ein Fehler, ein Bug in einem Teil der Hardware oder der Software ist, dann korrumpiert sie die Sicherheit des Gesamtsystems. Und wo ich hier die Frage aufwerfen will, ist, was ist denn die Trusted Computing Base? Naja, sicherlich, wenn wir Software programmieren, dann ist es vermutlich hier oben dieser kleine Teil, die Software, die wir tatsächlich programmiert haben und mit der wir uns auseinandersetzen. Aber an der Trusted Computing Base hängt dann noch der sehr viel größere Teil unten dran, was dann irgendwie die Programmiersprachenlaufzeitumgebung ist und das Betriebssystem, worauf es läuft, bis runter zur tatsächlichen Hardware. Und möglicherweise ist es nicht ein Eisberg, sondern möglicherweise sieht es so aus. Oder um es nochmal ein wenig detaillierter durchzugehen, wenn wir jetzt einen Webserver haben, also irgendwas, was Daten zur Verfügung stellt via HTTP, da haben wir zum einen die Webserver-Software, sei es nun Apache oder Nginx oder was auch immer. Dann haben wir die Abhängigkeiten dafür, also die Bibliotheken, die zum Beispiel Verschlüsselungstechnologie anbieten, sei es OpenSSL oder GNU-TLS. Dann haben wir aber dazu noch die Programmiersprachenlaufzeit, also die Laufzeitumgebung, sei es was auch immer, Python oder Ruby oder Java. Dann haben wir aber noch die C-Library, die meistens vom Betriebssystem bereitgestellt wird. Dann kommt noch das Betriebssystem selber, also der Kernel dazu. Und dann noch die Hardware unten drunter. Das ist relativ viel, wo wir Vertrauen aufbauen müssen oder Vertrauen reinstecken müssen. Wie gesagt, zum einen die Softwareseite, die tatsächliche Applikation, die wir programmieren, aber auch die verwendeten anderen Bibliotheken, die wir benutzen, weil es halt bequem ist. Dann die Laufzeitumgebung der Programmiersprache, die mitgeliefert wird mit der Programmiersprache. Beim Betriebssystem, der Kernel, aber auch die C-Library und was auch alles dazugehört. Und dann sicherlich die Hardware. Über die Hardware würde ich hier nicht zu viel reden, weil ich mich mit Hardware nicht intensiv beschäftige. Ich will vielmehr einen Blick auf Betriebssysteme und Software und Vertrauen darin setzen. Aber bei der Hardware ist es sicherlich so, dass wir da eine CPU haben, die irgendwelche Firmware hat und irgendwelche anderen Peripherie haben, wie irgendwie eine Festplatte, ein Keyboard, ein Display und so weiter. Und auf dem läuft überall auch noch so ein bisschen Firmware und so ein bisschen Software. Und da ist es schwierig, an die Daten heranzukommen, was da tatsächlich läuft. Wir hatten auch dieses Jahr einige Probleme in diesen fundamentalen Hardware-Teilen wie der Intel Management Engine, was ein Teil des Prozessors von Intel ist, der einfach dazu geliefert wird. Der ist einfach da und ist dazu da, dass man remote, also eine Fernwartung machen kann speziell in irgendwelchen Firmen mag das ein schönes Feature sein und gut sein, dass es da ist. Aber dieser hatte eine Sicherheitslücke, diese Fernwartung. Somit, was dazu geführt hat, dass relativ viele Prozessoren, relativ viele Laptops halt ein Problem haben. Weil irgendwelche potenziellen Angreifer auf diese Fernwartungsschnittstelle zugreifen können. Wir haben so ein bisschen in der Hardware-Welt, sehe ich zumindest, dass da ein wenig Licht am Horizont ist und es ist möglicherweise nicht ein Zug, sondern tatsächlich das Ende des Tunnels. Wir haben ein Projekt, das nennt sich RISC-V oder auch Low Risk. Die haben seit gut 5 Jahren spezifizieren sie Mikrocontroller und machen das mit einem sehr offenen Weg. Also es ist ähnlich zu Open Source, ist dieses ein Open Hardware Projekt. Und es kommt aus verschiedenen akademischen Universitäten, da sind Leute aus aller Welt dran beteiligt. Und ich zumindest habe daran Hoffnung, dass wir damit vertrauenswürdige Hardware bekommen. So viel zum Thema Hardware. Was heutzutage als Ansätze für mehr Sicherheit, für mehr vertrauenswürdige Server benutzt wird, ist zum einen, dass wir Prozesse eindämmen, also wenn denn mal ein Angriff erfolgreich war, dass wir ihn möglichst eingedämmt haben, was er denn tatsächlich an Schaden anrichten kann. Das machen wir mit Change-Root-Umgebungen, Containern, virtuellen Maschinen, was auch immer. Dann versuchen wir so ein wenig Gefahrenabwehr zu machen, zum Beispiel durch Anomalieerkennung oder sowas mit Firewall-Systemen oder Intrusion-Detection-Systemen. Das führt leider immer wieder dazu, dass es mehr Code ist, dem wir tatsächlich vertrauen müssen. Also ein Intrusion-Detection-System ist ist ein sehr komplexes Stück von Software, was auch wieder hunderttausende Zeilen von Code sind. Und in meinen Augen sind diese Ansätze für mehr Sicherheit bekämpfen diese Symptome, aber nicht die Wurzel der Probleme. Und ich denke, dass wir möglicherweise die Betriebssysteme, die wir heute benutzen, sowas wie Linux oder auch Windows oder so weiter, die wurden eigentlich für solche Computer ursprünglich designt oder gemacht. Und diese Computer waren halt Mainframes, die waren zeitbasiert. Da hat jeder nur eine bestimmte Zeit an Rechenzeit bekommen. Und heutzutage haben wir aber sehr viel Rechenzeit in einem Laptop. Das heißt, die meisten Computer werden nicht mehr mit ganz vielen verschiedenen Personen geteilt, sondern sie sind tatsächlich anders. Ich habe einen Laptop, in dem jetzt schon 4 Prozessoren drin sind. Und der Ansatz, den ich hier vorstellen möchte, ist, dass wir möglicherweise die Entscheidungen der aktuellen Betriebssysteme und der aktuellen Systeme vielleicht überdenken müssen. Möglichst viel von der ganzen Software, die nur da ist, damit wir immer noch einen Floppy Drive betreiben können, dass wir sowas möglicherweise loswerden wollen, weil heutzutage werden nicht mehr viele Daten über Floppies ausgetauscht. Und dass wir dann dadurch auch die Komplexität gering halten können, dass wir möglichst einfache Systeme bauen, so dass mehr Leute in der Lage sind, diese Systeme zu benutzen und sich wohl damit fühlen und diesen Systemen halt Vertrauen entgegenbringen. Wenn ein technisches Gerät nur einen Knopf hat, mit dem man es bedienen kann, so ein An-Ausschalter, dann ist es ein sehr einfach zu bedienen. Wenn so ein technisches Gerät an jeder Seite 5 Knöpfe hat, dann ist es sehr kompliziert zu benutzen und zu bedienen. Und ich denke, diesen Ansatz oder dieses Ziel, was ich vor Augen habe, dass wir mehr digitale Infrastruktur sicher bekommen und dass mehr Leute ihre eigene digitale Infrastruktur betreiben können. Und was heißt digitale Infrastruktur? Die digitale Infrastruktur, die ich mir vorstelle, sind Kommunikationssysteme, also E-Mail-Server, vielleicht noch ein digitales Adressbuch, was dann nicht von Facebook oder von Google gehostet wird, sondern was man halt selber betreibt, wo man selber die Kontrolle über die Daten hat. Und das Ziel ist auch, dass wir eine minimale Trusted Computing Base bekommen. Also, dass wir diesen riesen Eisberg möglichst klein bekommen. Und dazu, denke ich, müssen wir Betriebssysteme neu denken. Also, einen neuen Ansatz von Betriebssystemen. Und den ich hier vorstellen will, ist Unikernels, sogenannte Unikernels. Und Unikernels sind jetzt erstmal dadurch entstanden, dass wir gelernt haben, dass heutzutage schon jeder Webservice in seiner eigenen Virtual Machine oder in seinem eigenen Container betrieben wird, um halt diese Eindämmung der möglichen Angreifer vorzunehmen. Wenn wir das allerdings weiterdenken, dann können wir einfach pro Service eine eigene virtuelle Maschine anbieten, was dann dazu führt, dass wir sowas wie eine Prozessverwaltung gar nicht mehr brauchen, weil es gibt nur noch einen Prozess. Das heißt, wir brauchen auch möglicherweise gar keinen virtuellen Speicher, weil wir benutzen einfach den physikalischen Speicher, 1:1. Wenn wir keine Prozessverwaltung brauchen, brauchen wir auch keinen Scheduler, weil der Hypervisor oder da, wo die virtuelle Maschine ausgeführt wird, auf dem Computer, da gibt es schon irgendwas, was sich darum kümmert, welche virtuelle Maschine jetzt auf welcher CPU läuft. Und sehr viele Systeme benötigen auch gar keinen persistenten Speicher. Möglicherweise ist es eine schlechte Idee, wenn man einem System persistenten Speicher gibt, weil dann kann es Daten speichern, persistent. Und einige Systeme, sowas wie ein Webserver, muss möglicherweise gar nicht Daten persistent speichern können. Das heißt, schon dadurch kann man vermeiden, dass irgendwelche Logdaten anfallen oder ausgewertet werden können. Ich denke auch, dass einige Systeme oder einige Services brauchen halt auch keine Benutzerverwaltung und kein User Management, wie man das im Unix so kennt. Das Projekt, was ich genauer vorstellen werde, ist Mirage OS. Das ist ein Unikernel, der seit ungefähr 8 Jahren in Cambridge entwickelt wird. Mittlerweile sind nicht mehr alle Personen in Cambridge, oder es gab noch externe Leute, die von überall anders Dinge beigesteuert haben. Die Zielplattform, die wir haben, ist Xen, also das ist ein Hypervisor, mit dem zum Beispiel die Amazon Cloud betrieben wird. Wir können aber auch andere Hypervisor wie KVM und in der Theorie auch macOS X Hypervisor Framework und so weiter bedienen. Das heißt, wir schreiben Services, die können als virtuelle Maschine auf irgendeinem Hypervisor laufen. Und die benötigten Teile vom Programm, die benötigten Bibliotheken, die wählen wir schon zur Compile-Zeit aus. Das heißt, wir haben zur Laufzeit sehr viel weniger Code. Das gesamte Projekt ist Open Source, größtenteils unter der MIT oder BSD License verfügbar. Und was wir auch machen, ist kooperatives Multitasking und nicht preemptive Multitasking. Das heißt, wir müssen nicht im Code irgendwie uns darüber Gedanken machen, was jetzt zwischen verschiedenen Basic-Blöcken passiert und dass irgendjemand anders drankommen kann und da irgendwas verändern kann. Zu einem herkömmlichen Betriebssystem auf der linken Seite gehört sicherlich die Hardware, der Hypervisor, dann das Betriebssystem sozusagen, was auch wieder Komponenten sind, wie der Netzwerkstack und das Dateisystem, wie schon erzählt, die Prozessverwaltung, dann auch möglicherweise Kernel-Threads, dann die Laufzeitumgebung, Konfigurationsdateien und so weiter. Auf der linken Seite ist das dieser Stack von dem, was man oder was heutzutage benutzt wird. Auf der rechten Seite ist das, was wir, an dem wir arbeiten und forschen, was auch schon funktioniert. Ich komme zu einigen Beispielen. Und zwar benutzen wir halt immer noch die gleiche Hardware und den gleichen Hypervisor. Da haben wir uns nicht verändert. Das lassen wir erstmal so. Aber dann direkt auf dem Hypervisor lassen wir halt dieses Mirage OS ausführen, zusammen mit dem Application Code. Das heißt, wir haben potenziell sehr viel weniger Code, sehr viel weniger Layer, sehr viel weniger Dinge, die man falsch machen kann. Sowas wie eine Konfigurationsdatei, die die falschen Benutzerrechte hat und somit von jedem geschrieben werden kann. Das ist hier nicht vorstellbar. Was wir halt nicht mehr haben, ist ein General-Purpose-Betriebssystem, sondern es ist ein Single-Purpose-Betriebssystem. Also es ist ein speziell maßgeschneidertes System nur für den einen Anwendungsfall. Warum OCaml? OCaml ist die Programmiersprache, in der Mirage geschrieben ist. OCaml ist eine funktionale Programmiersprache, hat ein statisches Typsystem, kommt aus Frankreich, gibt es schon seit 25 oder 30 Jahren, hat einen Garbage Collector, also man muss sich um Speicherverwaltung nicht mehr kümmern. Die Performance-Charakteristik ist sehr schön, weil es zu nativem Code compiled wird. Also es ist kein Interpreter, nicht so wie Python oder Ruby. Die Community ist nicht unglaublich groß, aber groß genug, dass da verschiedene Universitäten oder Akademiker drin sind, als auch einige Leute, die das in der Industrie einsetzen. In OCaml benutzen wir meistens einen sehr deklarativen Stil, also einen Programmierstil, wo wir uns Fehlerbedingungen explizit schon in den Typen annotieren, wo wir so Seiteneffekte wie Input und Output und veränderbaren Speicher, also Mutable State, wo wir das genau annotieren, also wir das separat machen, sehr isoliert machen. Genau, und hier ist also ein normales, oder wie wir Protokolle implementieren in OCaml, ist mehr so ein State-Parsing-Style. Also wir verändern keine Daten, sondern wir geben einen State und die tatsächlichen Input-Daten rein, also den Buffer, der die Input-Daten enthält. Und was dann da rauskommt, ist entweder ein neuer State und irgendwelche Daten, die an die Applikation oder Daten, die an den anderen Kommunikationsteilnehmer gegeben werden sollen, oder ein Fehler. Und diesen Fehler muss dann derjenige, der diese Funktion benutzt, auch behandeln. Also man kann sich nicht mehr rausreden mit irgendwie, ja, ich habe halt keinen Rückgabewert überprüft, weil der ist ja negativ oder der hätte ja null sein müssen. Und OCaml hat noch zusätzlich ein sehr einzigartiges Modulsystem, was aus der ML-Familie, der Meta-Language kommt. Und dieses Modulsystem benutzen wir so, dass wir den gleichen Applikationscode wie hier unten, diese My Homepage, dass der gleiche Applikationscode als Unix-Prozess, der die Sockets API, also die herkömmliche Betriebssystemschnittstelle, benutzen kann. Zudem können wir compilen. Oder aber wir können unseren eigenen TCP-IP-Stack benutzen mit dem gleichen Applikationscode. Also den Applikationscode müssen wir nicht neu schreiben. Oder aber wir können auch direkt zu einem Hypervisor, also als virtuelle Maschine, compilen Und das geht auch alles weiterhin mit dem gleichen Applikationscode. Hierzu ein Beispiel. Das ist natürlich das einfache Hello World Beispiel, wo wir hier ein Modul Hello haben. Dann haben wir eine Funktion, die nennen wir Start. Und was sie macht, ist ganz einfach, sie geht in eine Loop, führt viermal diese Loop aus und gibt Hello aus, viermal, und schläft dann eine Sekunde. Jetzt habe ich hier den Programmiercode und dann kann ich Mirage Configure sagen und Make sagen. Dann habe ich hier ein Unix-Binary, was ich ausführen kann und was dann Hello ausgibt. Jetzt kann ich Mirage Configure -t UKVM. Das produziert jetzt ein KVM-Binary. Und das KVM-Binary hello.ukvm, das kann ich dann als virtuelle Maschine laufen lassen. Und jetzt läuft es als virtuelle Maschine, genau der gleiche Applikationscode, läuft jetzt als virtuelle Maschine auf meinem Laptop. Also das ist, in dem Fall ist es ein FreeBSD-Laptop mit Beehive, heißt dort der Hypervisor oder die Hypervisor-Technologie. Und wie man schon sieht, unser Betriebssystem hat hier dann auch einen Splash-Screen oder sagt zu Anfang irgendwie, welche Speicherbereiche wo gemappt sind. Und das ist, wie gesagt, exakt der gleiche Applikationscode. Die andere, zu einem Unikernel, zu einem Mirage OS Unikernel gehört noch eine Konfigurationsdatei. Die ist in dem Fall auch sehr, sehr leicht, wo wir registrieren, was denn benutzt wird. Und hier wird main benutzt und main ist einfach unikernel.hello. Und als externes Paket benutzen wir noch ein Paket namens duration, was wir hier benutzt haben, um halt die Sekunden umzurechnen in Nanosekunden. Weitere Beispiele, die wir schon über die Jahre entwickelt haben, sind ein DHCP-Server. DHCP ist ein Protokoll, was zum Aufbauen eines Netzwerkes benutzt wird, wo dann die verschiedenen Clients sich IP-Adressen holen können. Und DHCP ist halt auch ein sehr leichtes Netzwerkprotokoll. Dann DNS, also Name Services, um Domain Names in IP-Adressen umzurechnen, umzuwandeln. Auch das haben wir implementiert, dann natürlich auch sowas wie HTTP und HTTPS, um statische Webseiten zu machen. Wir haben auch eine Firewall implementiert für KubeOS. KubeOS ist ein Linux-basierendes Betriebssystem, was diese Hypervisor-Technologie benutzt, um sozusagen jede Applikation in einer eigenen virtuellen Maschine auszuführen. Und das bringt auch Sicherheit, das heißt, wenn man dann das PDF in der einen virtuellen Maschine liest und das PDF möglicherweise ein böses PDF ist, was den Computer angreift, kann dieses PDF nur die eine virtuelle Maschine, wo nur der PDF-Reader drin ist, angreifen. Wir haben dann auch noch sowas wie TLS-Reverse-Proxies und so weiter geschrieben. Ein weiteres Projekt ist ein Blog-System, was ich auch selber benutze. Es nennt sich Canopy und es beinhaltet einen Webserver. Die Artikel sind alle in Markdown geschrieben, also in einer einfach zu begreifenden Syntax. Und die befinden sich alle in einem Git-Repository, also ich pushe die irgendwo hin. Und das Blog-System selbst klont sich dieses Git-Repository in den Speicher. Das Blog-System selbst hat keinen persistenten Speicher. Das Blog-System hat nicht irgendwie eine Festplatte. Es braucht keine Festplatte. Und insgesamt ist es dann ein 8 Megabyte großes Virtual Machine Image. Im Gegensatz zu anderen Systemen wie Linux, die meistens in diesen virtuellen Maschinen nicht unter 100 Megabyte auskommen. Der Speicherverbrauch ist aktuell so um die 12 Megabyte. Und die Bootgeschwindigkeit, weil wir halt nicht Unterstützung für alle möglichen peripheren Devices drin haben und irgendwann SCSI-Bus und vielleicht noch irgendwie die Floppy Disk wieder bootet so ein System innerhalb von Millisekunden. Wie ich hier im Beispiel auch zeigen konnte. Hier die das Starten der virtuellen Maschine ist, zack, ist es da. Ein anderes Projekt ist ein Chat-Client mit ein wenig Konsolengrafik, den wir auch in diesem System, in diesem Stil geschrieben haben. Ein weiteres ist ein DNS-Resolver, den ich auch selber lokal betreibe, um Domain-Names in IP-Adressen umzuwandeln. Dieser hat wieder keinen Block-Device. Er braucht auch keinen Block-Device. Er soll ja nur dann irgendwann diesen Cache, also der hat einen Cache im Speicher, aber der braucht keinen Block-Device, um irgendwas auswerten oder aufschreiben zu müssen. Der DNS-Resolver macht auch bestimmte Privacy-Features, wie er kann DNS über TLS, was ein neuer ITF-Standard ist, und auch Query Name Minimization, was auch ein Privacy Preserving Standard ist. Ein größeres Projekt von mir und einem Freund war vor 3 Jahren, dass wir einen TLS-Stack geschrieben haben. Und zwar von Grunde auf neu entwickelt haben, in einem Prinzip, dass wir halt diesen Code auch lesen, auch in 5 Jahren noch lesen können wollen. Auf der anderen Seite soll es aber auch eine benutzbare TLS-Implementierung sein. Und wir wollen halt nicht die Kryptographie, die vor den 90ern die aktuell war, sowas wie ERC4 oder als es damals noch Exportbeschränkungen gab für Kryptographie, die sogenannten Export-Cypher. Mit sowas haben wir gar nicht erst angefangen. NQSB-TLS sieht im Prinzip so aus, also TLS kann man sich so vorstellen, dass es halt irgendwo gibt es halt dieses TLS-Protokoll, was tatsächlich so ein Zustandsdiagramm ist oder eine State-Maschine ist. Dann muss man irgendwann diese Daten, die aus dem Netzwerk ankommen, muss man parsen können und wieder serialisieren können. Auf der anderen Seite gibt es irgendwo eine Krypto-Implementierung und einen Pseudo-Random-Number-Generator. Und dann gibt es die ganze Authentifizierungs-Implementierung, die X509 und ASN1 benutzt. Das Projekt hat vielleicht insgesamt so 2 Leute für 3 Monate haben wir daran gesetzt und dann nochmal mehrere mehr Monate, um es schöner zu machen. Aber es hat uns gezeigt, dass es möglich ist, so ein Projekt, sowas wie TLS, sowas wie OpenSSL nochmal neu zu entwickeln. Und wir haben im Vergleich zu OpenSSL, OpenSSL hat ungefähr 350.000 Zeilen Code, wir haben vielleicht so 10.000 Zeilen Code. Und die Performance ist tatsächlich ähnlich wie OpenSSL. Bei TLS gibt es zum einen die asymmetrische Kryptographie, die entweder ERSA oder Diffie-Hellman benutzt oder elliptische Kurven. Und zum anderen die symmetrische Kryptographie, die tatsächlich dann den Durchsatz macht, also womit die Daten verschlüsselt werden. Und bei den Handshakes sind wir wohlauf mit OpenSSL und PolarSSL. Teilweise sogar ein wenig schneller. Und bei dem Durchsatz sind wir die blaue Linie und wir sind bis zu 85% so schnell wie OpenSSL. Und das ist hier in dem Fall, also Unten ist noch die Block-Size, wird noch die Block-Size variiert und auf der Y-Achse ist der Durchsatz in Megabyte pro Sekunde aufgetragen. Und ich finde, bis 85% der Geschwindigkeit von OpenSSL ist für weniger Code und für Code in einer High-Level-Programmiersprache geschrieben ist, für mich vertretbar, wo ich dann halt sowas wie automatische Speicherverwaltung habe und mich nicht um diese ganzen Kleinigkeiten kümmern muss. Was wir mit dem TLS-Stack auch gemacht haben, ist eine Webseite geschaffen. Die nennt sich die Bitcoin Pinata. Dort haben wir von Freunden Bitcoin zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist einfach so ein Unikernel, also so ein Live-System, der ist jetzt vielleicht 4 Megabyte groß. 4 Megabyte groß und der bietet zum einen diese Webseite, zum anderen aber auch eine Verbindung über TLS. Und wenn sich ein Client oder ein Server erfolgreich authentifiziert gegenüber dem, wird der Private Key für dieses Bitcoin, für dieses Bitcoin-Portemonnaie herausgegeben, für dieses Wallet. Und die Bitcoin-Adresse, Bitcoin ist in meinen Augen zweifelhafte Technologie, aber diese Adresse hier gibt einem zumindest die Transaktionen. Das heißt, die Transaktionen sind öffentlich einsehbar und sie sind auch nicht veränderbar. Das heißt, sie sind halt dort. Wie man hier sehen kann, gab es insgesamt 8 Transaktionen und rund 10 Bitcoin sind da drin, was bei aktuellen Werten sowas wie 50.000 Euro sind. Diese Webseite ist online seit Februar 2015. Es gab natürlich Versuche von diversen Leuten, diese Webseite zu brechen, dieses Betriebssystem, was wir da deployed haben, kaputt zu machen, anzugreifen, so dass sie halt an den Private Key, an den Schlüssel für die Bitcoins kommen. Bisher ist es vermutlich noch nicht erfolgreich worden, zumindest sind die Bitcoins, wie ich eben zeigte, noch da. Natürlich ist diese Webseite nur ein kleines Spiel, also wir können nicht irgendwie aufgrund der Existenz der Webseite schlussfolgern, dass unser TLS-Stack sicher ist. Aber ich habe zumindest ein gutes Gefühl. Nur die ersten 2-3 Nächte konnte ich bei dieser Pinata nicht schlafen. Was ist Sicherheit oder was ist Vertraulichkeit? In meinen Augen, vertrauenswürdige Software ist schwierig zu bekommen. Aber wenn wir schon mal sowohl die Angriffsfläche massiv verkleinern, da wir halt nicht die ganzen Altlasten mit uns rumschleppen, als auch die Angriffsvektoren einschränken durch Computer, die uns die Arbeit abnehmen, sowas wie automatische Speicherverwaltung, ein statisches Typsystem, was tatsächlich ein wenig Grundlagen im Bereich der Logik ist und wo die Metatheorie bewiesen ist. Dann haben wir Isolation in verschiedene virtuelle Maschinen. Natürlich benutzen wir hier wieder Hardware, verschiedene Hardware-Features, um dieses auszuführen, um diese verschiedenen virtuellen Maschinen auszuführen. Und die Frage ist natürlich, ob diese Hardware-Isolation, ob die tatsächlich das macht, was sie verspricht, weil es ist Hardware und es ist nicht offene Hardware, somit können wir da nicht reingucken. Was ich festgestellt habe, dass wir, wenn wir OCaml in so einem Stil schreiben, wo wir Daten nicht verändern im Speicher, sondern mehr unveränderbare Datenstrukturen benutzen, dass man dann auch sehr lokal über eine Funktion sich einen Kopf machen kann und nur diese Funktion betrachten muss, um zu verstehen, was hier tatsächlich passiert. Und diese Funktion ist unabhängig von, was sonst so in diesem Computer passiert. Es gibt dann nicht eine andere Funktion, die plötzlich irgendwo ein Bit umdreht und die Funktion macht dann was komplett anderes. OCaml ist auch eine Programmiersprache, in der verschiedene Beweissysteme geschrieben sind. Eins der weit verbreiteten, weil es schon älter ist und viel benutzt wird, nennt sich COG. Das wurde vor, ich glaube, 25 Jahren entwickelt. Dieses ist auch in OCaml geschrieben. Und zum einen kann man dort die Beweise oder den Code kann man nach OCaml exportieren. Aber es gibt mittlerweile auch die andere Richtung. Also man kann OCaml-Code nach COG-Code exportieren, um dann dort die Theoreme zu formulieren und die Theoreme zu beweisen, die man möglicherweise formal bewiesen haben will. Was sind die Fortschritte in 2017 von Mirage OS? Wir haben ein drittes Release gemacht, ein echt schönes Release, wo wir sowas wie Fehlerbehandlungen vereinheitlicht haben, was wir davor nicht hatten. Mirage OS basiert halt aus 150 verschiedenen Bibliotheken. Es ist nicht ein monolithisches System, sondern ein sehr modulares System. Wir hatten einen Retreat im Frühling, wir haben noch einen im Dezember, wo wir für 7 Tage mit so 30, 35 Menschen über Code reden, über Projekte reden. Wir können natürlich Logdaten, wenn Logdaten anfallen, können wir die möglicherweise nicht lokal speichern, weil wir keine Festplatte haben, aber wir können sie exportieren und über Syslog an andere Rechner schicken, wenn wir das wollen. Was wir dieses Jahr auch noch bekommen haben, ist eine halbfertige IMAP-Implementierung. IMAP ist das Protokoll, was für zum Lesen von E-Mail oder zum Empfangen von E-Mail benutzt wird. Captain Proto ist ein Protokoll, was irgendwie, wo man Services miteinander verbinden kann und es ist Capability-basiert und macht dann Remote Procedure Calls. Also wie man halt so Systemarchitektur, man kann es dazu einsetzen, Systeme zu designen, wo halt die einzelnen Bestandteile kleinere Services sind, die aber trotzdem miteinander reden, und zwar mit Authentifizierung und auch Verschlüsselung. Es gibt einen Menschen in München, der hat SSH, die Secure Shell, hat er implementiert dieses Jahr. Und wir haben einen neuen HTTP-Server bekommen, der sehr viel weniger Delays hat als der aktuelle. Wir haben auch Anbindungen an PKCS 11, was dieser Smartcard-Standard ist. Das heißt, ich kann mit meiner Smartcard tatsächlich kommunizieren. Let's Encrypt wird heutzutage hauptsächlich dazu benutzt, um Web-Zertifikate zu erzeugen, die in jedem Browser gültig sind. Das basiert auf einem Protokoll, das nennt sich ACME und auch dieses haben wir implementiert. Dann OpenPGP oder viele kennen es als GNUPG, was ein sehr weit verbreitetes Verschlüsselungssystem ist, was RSA oder elliptische Kurven benutzt. Das hat auch ein Freund von mir in Kopenhagen dieses Jahr implementiert. Dann haben wir an Dingen oder an Zielen, wo wir unsere virtuellen Maschinen deployen können, neu hinzubekommen, ist zum einen das FreeBSD Beehive Backend, zum anderen auch auf OpenBSD, dann auf Moon, was so ein Separation Kernel ist, ein Hypervisor, der nicht in C geschrieben ist, sondern der ist in ADA Spark geschrieben. Und dann haben wir mittlerweile auch einen ARM64 Backend, also was die neue Generation von diesen ARM-Prozessoren ist. Wir haben mittlerweile auch ein wenig Graphical User Interface, also Konsole basieren mit Textrendering, wo wir dann irgendwelche Fonts anzeigen. Das war's. Als Schlusswort ist weniger Code, ist auch weniger Code, dem vertraut werden muss. Und Mirage OS ist in meinen Augen ein radikaler Ansatz, um vertrauenswürdige Services zu bekommen. Wir versuchen, die Probleme tatsächlich an der Wurzel zu packen, indem wir nicht die gleichen Fehler machen wie andere Betriebssysteme. Wir gucken uns die Geschichte von den Fehlern in anderen Systemen an. Wir haben eine sehr kleine Trusted Codebase und Trusted Computing Base und eine in meinen Augen akzeptable Performance. Es ist natürlich ein Open-Source-Projekt und Open-Source-Projekte funktionieren nur dadurch, dass wir mehr Mitwirkende bekommen. Ich selber bin in dieses Projekt erst vor 4 Jahren reingestolpert. Ich war damals nach meiner Doktorarbeit erstmal im Urlaub und wusste nicht so richtig, was ich anfangen sollte. Und dann stieß mich ein Freund darauf und dann habe ich da mal angefangen, ein wenig zu programmieren und irgendwann haben sie mich in Cambridge schon eingeladen. Und ich muss mich natürlich an allen Mitwirkenden an Mirage OS bedanken, die diesen Vortrag möglich gemacht haben. Und auch an Philipp. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen doch sehr tiefgehenden Vortrag. Ich denke, wir haben schon Zeit, jetzt ein paar Fragen zu hören und vielleicht auch Antworten drauf.
Ja, mich würde interessieren, wie du die, also du hast jetzt den Ausblick gegeben, was 2017 war, aber wie siehst du denn die Zukunft von dem Projekt, also so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie sind da deine Hoffnungen?
Meine Hoffnung erstmal für nächstes Jahr, ich denke nicht so weit ist, dass ich dieses Projekt in einen Zustand bringe, dass es mehr Leute benutzen können. Zum einen gibt es da schon Teilprojekte wie diesen DNS-Resolver, den einige Leute schon benutzen können. Dann die Qs Firewall, die sicherlich von einem Dutzend Leute benutzt werden. Aber als nächstes will ich mich auch an andere Services, sowas wie einen Kalenderservice, also CalDAV, da gibt es einen Standard, den verschiedene Clients implementieren, also sei es Android oder iOS oder Thunderbird, die können alle diesen gleichen Standard sprechen. Und da will ich nächstes Jahr intensiver dran arbeiten, dass ich auch solche kleineren, sinnvollen Services habe. Ich hoffe natürlich auch, dass ich sowas wie einen Mail-Service hinbekomme, aber Mail ist tatsächlich noch ein bisschen mehr Arbeit. Da muss ich mal gucken. Was wir auch noch haben, was ich hier vergessen habe zu erwähnen, ist, wir können tatsächlich persistent Daten speichern. Also wir können, wenn wir ein Block-Device haben, da auch Daten drauf speichern. Und wir haben eine komplette Git-Implementierung in OCaml, was dazu führt, dass wir Daten halt einfach in Git speichern können. Also ich hoffe, mehr sinnvolle Services anbieten oder zu entwickeln. Die Einstiegshürde ist natürlich groß bei Mirage OS, weil es sehr homogen in einer Programmiersprache geschrieben ist, die nicht sehr weit im Mainstream ist.
Ja, genau. Das wäre auch also meine eher pessimistische Sicht in die Zukunft, weil wir wissen ja schon seit, wie du sagst, 25, 30 Jahren, dass wir Software auch relativ sicher schreiben können, nämlich eben mit typsicheren Sprachen wie OCaml oder nicht typsicher, aber auch Memory Safe. Mhm. Aber naja, also then real life happens. Ne? Also Leute fangen nicht an und schreiben ihre 10 Millionen Zeilen ab neu einfach.
Ja. Ja, also so ist es. Als ich bei Mirage OS vor 4 Jahren angefangen habe oder als ich da die Gruppe kennengelernt habe, waren es gerade mal so 10 Leute. Mittlerweile sind wir so 30, 35 Leute, die das natürlich auch nicht alle Vollzeit machen und so weiter. Aber ich denke schon, dass es da einen Zuwachs gibt von Leuten, die Interesse daran haben. Und ich denke,
ja, ich denke auch, ja, ist ja auch gerade, Rust wird ja immer more fashionable, nicht? Also ist auch vielleicht eine Ausprägung dieses Bedürfnisses, endlich, ein bisschen more memory und eben auch TypeSafe zu sein.
Genau. Rust ist ja auch schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zu C oder anderen sehr Low-Level-Programmiersprachen.
Ja, noch eine technischere Frage. Die generierten Binaries, führe ich die ganz normal auf meinem Kernel aus oder muss ich speziell dann die Hypervisor-Implementierung haben, das KVM oder das Xen oder so?
Genau, es gibt zum einen die Möglichkeit, das direkt als Unix-Prozess auszuführen, was zum Debuggen und so weiter auch sehr schön ist. Und zum anderen gibt es halt die Möglichkeit, eine virtuelle Maschine zu erzeugen, die du dann halt mit KVM oder Xen ausführen kannst.
Right, KVM habe ich als GNU-Linux-Benutzer wahrscheinlich sowieso drauf, sage ich mal. Xen-Kernel habe ich wahrscheinlich nicht.
Genau, KVM hast du drauf, wenn die Hardware die entsprechenden Features bereitstellt, um Hypervisor zu machen. Also Extended Page Tables und die VTD. Aber hast du wahrscheinlich auf einem moderneren Laptop.
Ja, das heißt, ich könnte die Mirage OS Binaries jetzt laufen lassen.
Genau, wir bieten nur leider keine Binaries an, bisher noch, aber wir arbeiten daran.
Und gleich noch eine weitere Frage aus der Ecke hier. Man kann ja kürzeren Code dadurch erzeugen, also es geht ja ums Kürzen auch, indem man trickreicher programmiert. Haben sich die Entwickler da irgendwelche Selbstverpflichtungen aufgelegt in der Lesbarkeit des Textes oder ist es doch passiert?
Ich habe auch ein paar Jahre versucht, Haskell zu programmieren und in der Haskell-Community ist es mir immer sehr begegnet, dass die Entwickler versuchen, sehr smart zu sein und möglichst die 5 Zeilen, die sie jetzt geschrieben haben, noch möglichst zu komprimieren in dann 2 Zeilen oder vielleicht 3 Zeilen. In der OCaml-Community ist es sehr viel mehr pragmatisch, wo auf Lesbarkeit und auch auf Dokumentation und sowas sehr viel Wert gelegt wird. So dass es in meinen Augen sehr viel einfacher ist, OCaml-Code zu lesen und verstehen als anderen Code. Natürlich sind alle Entwicklenden anders und in jeder Sprache kann man schlechten Code oder nicht lesbaren Code schreiben. Es variiert natürlich von Bibliothek zu Bibliothek.
Ich wollte fragen, ob ihr euch Gedanken gemacht habt über Informationsflüsse zwischen den einzelnen Services, die in den VMs laufen.
Informationsflüsse zwischen den einzelnen Services. Naja, es gibt dieses Cap'n Proto, was ich selber jetzt noch nicht benutzt habe, aber das ist ein Capability-based System, wo man halt dann Informationen verschlüsselt austauschen kann. Aber du meinst... Oder meinst du eher so irgendwie High-Security und Low-Security Information Flow und sowas?
Ja, dass halt gewisse Daten, wie sagt man, Moment. Na, geheim sind in einem Prozess, aber dann vielleicht liegen in einem anderen Prozess, der die einfach rausgibt. Und also das wäre schon mal ziemlich wichtig, dem Programm vertrauen zu können, dass es vertrauliche Daten auch vertraulich behandelt.
Zwischen verschiedenen Systemen haben wir das nicht wirklich gemacht. Innerhalb von OCaml ist es schon so, dass wenn du dein Modul schreibst, kannst du selber entscheiden, welche Daten öffentlich sind und welche nicht. Das heißt, wenn dein Modul irgendeine Datenstruktur benutzt, musst du diese Datenstruktur nicht öffentlich machen. Damit kannst du sowas wie einen Private Key schon verstecken, sodass andere Leute nicht an den Inhalt dieses Private Keys kommen.
Okay, danke.
Ja, gibt es weitere Fragen? Dann will ich noch eine stellen, die meiner Meinung nach genau ins Herz des Tagungsthemas stößt. Du verstehst was vom Programmieren. Du kannst erkennen, dass das irgendwie vertrauenswürdiger ist. Ja, du kennst die Leute, mit denen du zu tun hast. Aber was ist mit denen, die nicht programmieren können? für die es keinen Unterschied macht, ob sie ein Kilobyte oder ein Gigabyte an Code haben, weil sie verstehen weder das eine noch das andere. Müssen die 20 Jahre warten, um zu sehen, dass euer System eben nicht crasht, nicht geknackt wird?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde, für die mache ich schon immer das Argument, dass es halt ein Kilobyte versus ein Gigabyte ist. Das macht einen großen Unterschied. Oder?
Ja, ich bin auch vom Fach, ja. Also, aber ich denke jetzt an Leute, denen das gar nichts sagt, ja.
Leuten, denen das gar nichts sagt. Ja, das ist schwierig. Da habe ich keine wirkliche Antwort drauf.
Okay, also das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, wir können Vertrauen gewinnen auf einer Ebene, die ich so als eine Expertenebene, ja, oder vielleicht ein bisschen drunter eine informierten Ebene sehen würde. Aber im Endeffekt, für diejenigen, die nichts damit zu tun haben wollen, die gar nicht wissen wollen, was da ist, ja, die es nur benutzen wollen, die gucken nur auf easy, ja, es ist einfach zu benutzen. Und da bleibt natürlich die Frage, und da müssen wir mal sehen, ob die Tagung da noch was hergibt, ob man die überhaupt erreicht, ja, also können die überhaupt Vertrauen finden.
Wir haben jetzt gerade viel gehört über eine Trusted Computing Base. Und die Frage ist, ja, da ist dann auch irgendwie eine Trusting Community oder so. Also es ist irgendwie so eine Gruppe von Leuten, die so viel von der Materie versteht, dass sie in der Lage ist, Systeme aufzubauen, die tatsächlich sicher miteinander kommunizieren können. Das ist aber ein großer Schritt vorwärts. Also wenn es wenigstens für die, die davon genug verstehen, eine Möglichkeit gibt, sich wirklich abzuschotten und wirklich Dinge auch irgendwie sicher zu kommunizieren zum Beispiel, dann hat man ja schon viel gewonnen. Weil unser derzeitiges Problem ist ja eigentlich, dass man mit den Systemen, die weit verbreitet sind, mit denen eigentlich fast jeder arbeiten muss, dass man eigentlich überhaupt kein Vertrauen dazu haben kann, dass irgendwelche von den Daten in diesen Systemen sicher sind. Und da denke ich mal an der Stelle, und an der Stelle kommen dann nämlich auch auf einmal ganz viele Nutzungsmöglichkeiten ins Spiel, die möglicherweise dann auch irgendwie wieder, also wo es dann auch um wo es auch um Finanzen geht, und in dem Moment, wo es um Finanzen geht, wird das Ganze auch irgendwo richtig, da kommt auch richtig Musik rein. Da kommt eventuell auch mehr Manpower rein in solche Themen. Also wenn man, ich sag mal, das ist dann auch eine Frage dessen, wie man das verkauft und vermarktet, ne?
Ja, gut, überzeugt mich. Ich würde sagen, wir treffen uns nach einer kurzen Pause um 3:15 wieder hier. Dann haben wir schon 5 Minuten wieder reingeholt.